zurück bei Antenne Traumstadt, bei der 54. Traumstadt-Gazette hier bei Antenne Traumstadt. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo ich. Ja, hallo ich. Heute wieder in kleinerer Runde oder in der kleinstmöglichen Runde. Ich bin hier heute alleine und ich habe euch ganze 4 Filme mitgebracht, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, von denen ich mehr oder weniger begeistert war. Ich starte mit einer deutsch-französisch-italienischen Koproduktion, die zwei Namen zusammenbringt, die in einem Atemzug wahrscheinlich relativ selten genannt werden und auch erstmal etwas wunderlich klingen. Heinz Rühmann und Lucio Fulci. Ja, die meisten, die sich mit Lucio Fulci auskennen, werden jetzt sicher wahrscheinlich direkt wissen, um was es geht. Es geht um die Abenteuer des Kardinal Braun, Operazione San Pietro, aus dem Jahre 1967, Lucio Fulci und Heinz Rühmann. Heinz Rühmann war ja mit den beiden Pater Braun-Filmen, Pater Braun, Das schwarze Schaf, 1960, und Pater Braun, Er kann's nicht lassen, 1962, ziemlich erfolgreich. Und so lässt dieser Titel hier erstmal vermuten, dass es auch irgendwie etwas mit dieser Reihe zu tun hat, um ja Pater Braun, der gern mal Fälle löst. So ganz ist das hier nicht. Unser Herr Rühmann ist hier auch dabei als Kardinal Braun, nicht Brown, sondern Kardinal Braun, ja. Und ich kann ja mal erzählen, um was es hier geht. Ein Mafia-Boss und seine Geliebte, eine trottelige Gaunerbande und Kardinal Braun mit einer Armee von Priestern aus dem Vatikan schlagen sich um Michelangelos berühmte Pietà-Statue aus Carrara-Marmor, die gestohlen wurde und sich nicht einfach zu Geld machen lässt. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd durch Rom. Mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen und mehr bietet dieser Film auch eigentlich gar nicht. Aber man muss sagen, dass das Ganze doch recht wertig aussieht und mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat. Also wenn man wirklich mal diese Gaga-Story ausblendet, auch diesen ja, teilweise klamaukigen Humor rausnimmt und sich einfach nur mal auf das Visuelle konzentriert, dann haben wir hier schon wirklich einen sehr hübschen Film. Also die Fotografie ist toll. Wir haben ja Eriko Mengsner, der ist der Kameramann von Die neunschwänzige Katze gewesen, von Dario Argento von 1971. Und er hat auch Wolfsblut von Lucio Fulci 1973 fotografiert. Dann haben wir hier wirklich sehr schöne Farben, die so richtig dieses 60er-Jahre-Feeling aufleben lassen. Und wir haben tolle Ansichten von Rom und von Vatikanstadt. Da gibt es auf jeden Fall nette Architektur zu sehen, die halt ja für diese Filme, für diese ganzen Italo-Filme natürlich nicht unüblich sind. Deshalb hat der Film mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich rase hier durch die gleichen Gassen wie auch in späteren Polizeifilmen. Oder die Gialli, die ja nicht mehr lange auf sich warten ließen. Also mit 1967 ist man ja hier quasi schon so, ja, auf dem Weg in diese Thriller-Abteilung. Und die hat Fulci natürlich dann ja auch bedient. Also wir haben hier tatsächlich eine Gauner-Komödie und man würde jetzt erstmal nicht denken, dass dieser Film von Lucio Fulci gemacht wurde. Allerdings gibt es tatsächlich dann eine Szene, die wirklich auch so ein bisschen aus der Art schlägt und mich so ein bisschen verwundert hat. Eine Schwarz-Weiß-Rückblick-Szene, in der hier ein Mann von mehreren anderen Männern verprügelt und geschlagen und getreten wird. Das hat mich sehr stark an so Filme wie Don't Torture a Duckling erinnert oder auch an, ja, meinetwegen Geisterstadt der Zombies. Also irgendwie fand ich das ganz komisch, weil das passt einfach nicht zum restlichen Ton des Films. Also vor allem, ja, diese wirklich sehr sommerlichen Bilder, die man hier bekommt. Und dann auf einmal gibt es da diese Rückblickgeschichte da in Schwarz-Weiß und so brutal und hart. Also das hat irgendwie, das hat den Ton so ein bisschen verlassen. Sehr schön ist aber auch die Besetzung. Also neben Rühmann haben wir hier zum Beispiel Herbert Fuchs, Wolfgang Kieling, Edward G. Robinson, Uta Lefka. und sogar John Bata. Also Leute, die das Euro-Kino und vor allem das italienische Kino mögen, die werden allein schon wegen der Darsteller auf jeden Fall irgendwie ja so eine Art Heimatgefühl verspüren. Das ploppte hier auf jeden Fall auf. Ja, so wirklich empfehlen kann ich die Abenteuer des Kardinal Braun nicht wirklich. Also ich weiß nicht so recht, wem ich diesen Film empfehlen soll. Wir haben Action, wir haben Klamauk, wir haben schräge Figuren, wir haben eine tolle 60er-Jahre-Atmosphäre vor italienischer Kulisse. Also alle Leute, die wie ich jetzt grundsätzlich aufgeschlossen sind, was das italienische Kino der 60er, 70er, 80er oder 90er angeht, die werden hier sicherlich irgendwie auch Spaß finden, aber wahrscheinlich wird der Film sie nicht wie eine Komödie unterhalten, sondern eher wegen der ganzen Zutaten, die zusammengemengt irgendwas ergeben, was mir geschmeckt hat, aber es wird letztlich nichts wirklich bedient. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich fand den Film halt vor allem interessant aus Lucio Fulcis Filmografie heraus betrachtet. Ja, wenn man sich vorgenommen hat, so, ich möchte einfach jeden Film von Fulci sehen, um mir dann ein Gesamtbild machen zu können, dann ist dieser Film sicherlich genauso nötig wie meinetwegen When Alice Broke the Mirror. Ja, von daher, schaut ihn euch an oder lasst es sein. Ich bin jedenfalls froh, ihn gesehen zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz unseren Hörer Uwe grüßen. Der weiß dann warum. Der jüngste Tag. When Worlds Collide. USA 1951. Regie Rudolf Maté. Der Astronom Bronson macht eine katastrophale Entdeckung. Denn laut seiner Berechnung wird in etwa einem Jahr der Stern Bellos und sein Trabant, der Planet Syrah, die Erde zerstören. Syrah, ein erdähnlicher Planet, wird die Erde zwar nicht berühren, aber er wird Erdbeben, Vulkanausbrüche und Überschwemmungen verursachen, bevor Bellos auf die Erde schlägt. Das Spiel ist aus, die Menschheit ist am Ende. Natürlich gibt es Zweifler, aber Panik bricht überall aus, als ob es einen Unterschied machen würde, ob man sich nach Westen oder Osten flüchtet, wenn alles niedergeht. Zumindest gibt es einen Plan, die Menschheit nicht vollends verschwinden zu lassen. Mit einer Rakete soll eine Gruppe zufällig erwählter Menschen auf dem Planeten Syrah umsiedeln, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Ja, kein geringer als George Pell ist hier für die Produktion verantwortlich und der hat hier einen wirklich sehr, sehr, ja, fast rasanten Katastrophen-Science-Fiction-Film produziert. Der nimmt sich keine Zeit, der startet direkt durch und ist auch so schnell, wie er gestartet hat, quasi auch schon wieder am Ende. Und das hat mich doch ziemlich beeindruckt. Die Story basiert auf einem Roman von Edwin Belmar und Philip Wiley aus dem Jahre 1933. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, ich habe den Roman nicht gelesen, von daher, ja, es sei hier nur erwähnt. Wir starten hier. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig mit einem Bibelzitat. Wir starten auch hier mit einer Bibel, die aufgeklappt wird, aus der dann quasi vorgelesen wird. Und nachdem wir dann ja, diesen religiösen Anstrich beendet haben, wird es dann schnell wissenschaftlich und sachlich. Es geht hier um diese Berechnungen, die das Ende der Welt vorhersagen und ja, dass man einfach keine Zeit verschwenden kann, denn das Ganze wird hier nicht gut ausgehen. Also das möchte ich auch schon mal sagen und das möchte ich euch schon mal loben, dass dieser Film nicht nur den Weltuntergang verspricht, er zeigt ihn auch. Und das ist tatsächlich nicht so häufig der Fall. Also das ist alles irgendwie doch ja ziemlich konsequent durchgezogen. Wir haben auch hier natürlich mit den Problemen zu kämpfen, dass sich gewisse Leute halt einfach dazu berufen fühlen, gerettet zu werden. Und man setzt sich jetzt hier durch. Es kommt zu egoistischen Attacken, es kommt zu ja, Schlägereien und das ist das Übliche. Wobei sich der Film eigentlich doch mehr auf das Visuelle konzentriert. Wir haben hier knallige Farben, wir haben wirklich wunderschöne Gemälde, die das All und die Planeten zeigen. Und wir haben hervorragende Miniaturmodelle von Landschaften und Städten und Fabriken, die dann durch Erdbeben, Vulkanausbrüche und Flutwellen vernichtet werden. Also George Pell hat hier wirklich einiges gezaubert, was man dann ja später in die Zeitmaschine dann in nochmal schöner sehen darf. Aber das ist jetzt hier wirklich toll. Und wir sind ja im Jahr 1951. Da ist ein farbiger Science-Fiction-Film wirklich alles andere als gängig gewesen. Also wirklich visuell ganz, ganz hervorragend, der Film. Wir haben ja auch gute Darsteller: Richard Durr, Barbara Rush, Peter Hansen, John Hoyt und Larry Keating. Das sind fähige Leute, die füllen auch ihre Rollen ganz gut aus. Aber irgendwie, ja, sie sind wie in meisten dieser Filme irgendwie absolutes Beiwerk, ne? Letztlich könnte jeder diese Rollen bekleiden, der so ein bisschen schauspielern kann, und da wäre ich damit zufrieden. Also hier war ich einfach nur begeistert von der Thematik. Gut, der jüngste Tag bricht an. Das ist jetzt auch für 51 nicht wirklich neu gewesen. Eine Bedrohung, die von oben kommt, ist auch nicht neu. Aber dass diese Bedrohung tatsächlich dann auch so final ist, das ist irgendwie relativ selten. Und ich muss da immer auch direkt an die Rückkehr zum Planet der Affen denken. Denn ja, das ist halt einfach ein konsequentes Ende, was dieser Film zu bieten hat. Und das hat dieser Film ja auch zu bieten. Inwieweit es da mit dieser Rakete weitergeht, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich sag mal so, der Film bietet auch am Ende noch sehr, sehr schöne Bilder, die einen nicht umsonst an den Garten Eden erinnern könnten. Ja, Der jüngste Tag ist ein wirklich beeindruckender Katastrophen-Science-Fiction-Film aus der Meisterschmiede von George Pell. War jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich diesen Film zu Gesicht bekommen habe, im Rahmen der sehr schönen Kampf der Welten-UHD-Veröffentlichung. War dieser Film auf Blu-ray auch noch dabei? Und ja, das hat das Set dann noch mal doppelt wichtig gemacht. Ja, heute ist hier die Sendung der großen Namen und es geht weiter mit zwei großen Namen. Vielleicht jetzt nicht ganz so groß wie Heinz Rühmann und Lucio Fulci, aber schon, ja, also zumindest geht es in die gleiche Richtung. Es geht auch ins gleiche Land. Es geht nämlich hier um Lizard, die totale Mutation. Metamorphosis aus Italien und den USA, eine Koproduktion von 1990. Und kein geringerer als George Maneater Eastman, ja, also unser Luigi Montefiori, hat hier sein Regiedebüt abgeliefert. Es ist auch sein einziger Film geblieben. Und produziert hat das Ganze Joe D'Amato, Aristide Mascacesi. Ja. Diese beiden haben sich mal wieder getroffen und in dem Fall hat unser George Eastman mal nicht vor der Kamera agiert, sondern quasi dahinter. Ja, und um was es geht, verrate ich jetzt. Der Wissenschaftler Dr. Peter Houseman forscht an einem Serum, um den Alterungsprozess des Menschen aufzuhalten. Die Köpfe, die die Forschung unterstützen, setzen ihn zusehend unter Druck, da der Erfolg noch immer ausbleibt. Als Houseman seinem Ziel näher kommt, testet er das Serum an sich selbst. Seine DNA verändert sich und er wird zu einer Gefahr für seine Umwelt. Zwar kann man ihn fangen und in eine Klinik bringen, aber damit hält man nicht die grausige Veränderung auf, die ihn zu einem Reptilienmonster werden lässt. Ja, Film Mirage. Das Studio, was einst Joe D'Amato gegründet hat und in dem Filme wie Ghost House von Umberto Lenzi aufkamen oder Witchcraft von Fabrizio Laurenti oder Troll 2 von Claudio Fragasso oder aber auch wirklich kleine Highlights geboten hat wie Aquarius, Theater des Todes von Michele Soavi, hat halt auch unseren Lizard hier produziert. Und ja, leider muss ich sagen, ist der Film nicht ganz so gut. Aber ich hatte es mir schon fast gedacht und für mich war hier auch in erster Linie einfach das Interesse da wegen George Eastman. Ich mag George Eastman als Darsteller sehr gerne und für Joe D'Amato stand er ja auch immer wieder vor der Kamera, zum Beispiel in Maneater oder in Endgame, in Absurd. Und er hat ja auch schon selber Drehbücher geschrieben, wie zum besagten Maneater oder zu Horror Sex im Nachtexpress. Den hatte ich ja hier schon häufiger erwähnt, auch so kleiner. Ja, so ein kleiner Schmierklassiker. Für Keoma hat er auch das Drehbuch geschrieben. Also George Eastman ist durchaus umtriebig, könnte man sagen. Wobei er, ja, so in den Interviews in neuerer Zeit hat er sich teilweise auch so ein bisschen distanziert von, ja, eben von solchen Filmen wie Horror Sex im Nachtexpress. Aber gut, hier hat er jetzt dann einfach mal selber Regie geführt. Und ja, also das Hauptproblem ist vor allem, dass dieser Film extrem zäh ist. Und es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis der Film wirklich mal in die Gänge kommt. Er ist halt dazu auch extrem spannungsarm und monoton. Es ist alles irgendwie, es sieht nicht schön aus, abgesehen von ja, den anfänglichen Szenen im Labor. Da konnte man so ein bisschen mit so ja, grünem und lila Licht arbeiten, um dann so ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen. Aber letztlich ist das halt einfach alles nicht wirklich schön. Sieht wirklich aus wie so ein, ja, wie so ein billiges Filmchen halt aus den 80ern. Ich meine, er ist jetzt von 1990, aber er könnte auch von 1980 sein. So Direct-to-Video irgendwie. Aber naja, inhaltlich sind wir hier irgendwo bei Die Fliege und auch teilweise bei der Höllentrip von Ken Russell. Und in dem üblichen Reptilienhorror. Ich hatte das ja in der letzten Gazette mit dem Gregor hier schon mal besprochen. Er hatte ja The Bite dabei, der auch als The Curse 2 vermarktet wurde. Und wir hatten einige Schlangenhorrorfilme und Krokodilhorrorfilme. Das war alles so, ja, das zog sich so komplett durch die 80er Jahre durch. Und hier haben wir halt die Kombination aus Mensch und Reptil. Und ja, vom Make-up her würde ich sagen, kann sich der Film dann auch noch mal so ein bisschen fangen. Das sieht ganz nett aus, wenn er hier so rumläuft mit seinem Reptilienkopf. Also V, die Außerirdischen kommen und Enemy Mine lassen grüßen an der Stelle. Aber das ist ganz nett. Also das hat mich überhaupt nicht gestört. Das sieht charmant aus. Er hat dann so einen Trenchcoat immer an. Und das Licht ist halt auch sehr spärlich. Da passt das dann, da kann man das Ganze so ein bisschen mit kaschieren. Ja, wohin die Mutation dann noch sich auswächst, verrate ich hier nicht. Das ist dann quasi das kleine, ja, das kleine Gaga-Highlight am Ende von diesem Film. Und wenn man den Film jetzt wirklich nur so auf die letzten 30 Minuten reduzieren würde, dann würde ich sagen, ja, da macht der Spaß. Aber der ganze Weg dahin ist wirklich leider echt langweilig. Also die Darsteller, die waren mir alle irgendwie unbekannt. Zumindest schien das jetzt erstmal so. Die waren jetzt nicht schlecht, aber also da hat keiner irgendwie irgendwas bewirkt in mir. Also das ist sicherlich nichts, was man einem empfehlen kann. Also auch hier wieder eher nur für Leute, die ja, die George Eastman einfach mögen, die vielleicht auch grundsätzlich die Sachen von Film Mirage mochten, so, die werden hier mal zuschlagen können, aber ansonsten war es das. Also da gibt es hunderte von Filmen, die besser sind und sich dem Thema ewige Jugend verschreiben, als Lizard die totale Mutation. So, also lediglich eine Fußnote des 80er Jahre Italo-Kinos oder 90er. Mehr nicht. Kommen wir zum größten Namen dieser Folge. Kommen wir zu Vincent Price. Und ja, wir kommen jetzt zu einem Frühwerk von Vincent Price. Zu Weißer Oleander, Dragon Wick. Eine US-Produktion aus dem Jahre 1946, bei der Joseph L. Mankiewicz Regie geführt hat. Wir schreiben das Jahr 1844. Miranda Wells, eine Farmerstochter, wird von Nicholas Van Ryn, einem entfernten Verwandten und Großgrundbesitzer, auf sein Anwesen am Hudson River eingeladen. Seinen Reichtum bezieht er aus der Pacht, denn die Bauern aus der Umgebung bezahlen für seinen Boden. Miranda soll auf Dragonwick Manor als Gesellschafterin für seine kleine Tochter Catherine fungieren. Ihre Eltern, besonders ihr Vater, hat Bedenken, die Tochter losziehen zu lassen, doch Miranda kann sich durchsetzen. In solch einem Anwesen zu wohnen, war schon immer ihr Traum. Und da ihr der charmante Nicholas Van Ryn sympathisch erscheint, fühlt sie sich gleich wohl. Doch es dauert nicht lange, bis die ersten düsteren Wolken über Dragonwick Manor aufziehen und sich langsam ein anderes Bild von Nicholas Van Ryn abzeichnet. Ja, Mankiewicz hat Kleopatra gedreht 1963 und vorher hier diesen Film, der auf einer Geschichte von Anya Seton basiert, die 1943 bzw. 1944 veröffentlicht wurde. Und ja, also die Story ist wirklich gut erzählt, baut sich langsam auf, fast heiter und wird dann zunehmend beklemmender. Und in wunderbaren Schwarz-Weiß-Bildern wird hier das Innenleben von Dragonwake-Männern zum Leben erweckt, auch wenn der Tod sehr viel näher ist. Also hier ist sehr viel Gothic-Horror, obwohl der Film eigentlich ja kein Gothic-Horror im alten Sinne ist. Also Horror ist er eigentlich schon mal gar nicht, aber er hat halt sehr viele Elemente und er erweckt halt rein visuell immer wieder auch so das Bild, dass er ein Horrorfilm sein könnte oder sein möchte. Ursprünglich sollte der Film sogar in Farbe gedreht werden. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist, denn ja, der Film lebt auf jeden Fall von seinem Schwarz-Weiß. Das muss man hier definitiv sagen. Dazu ist die Ausstattung gelungen und ja, er repräsentiert die Zeit seiner Handlung. Also wir haben hier einiges, ja, wir können hier einiges entdecken, wie es im 19. Jahrhundert war, wie man da so drauf war, wie man tickte, wie hart diese Zeit vom Glauben geprägt war und wie sich da die erzkonservative Schicht irgendwie formiert hat. Aber halt auch ein Umbruch langsam stattfindet. Also unser Nicholas Van Rijn ist eigentlich eher so ein Lebemann und die Eltern von Miranda sind die Bauern, die halt einfach so ja, im Namen des Herrn handeln und Angst haben, dass die Tochter quasi auf die schiefe Bahn gerät. Ja, Miranda wird hier von Jeannie Turney dargestellt, eine sehr schöne Dame, die wirklich auch toll schauspielert. Also da hat man auf jeden Fall eine gute Dame gecastet. Dieser Wechsel zwischen ihrem bäuerlichen Dasein hin zur gehobenen Gesellschaft ist, ja, ist nachvollziehbar, hat mir gut gefallen. Sie verliert auf jeden Fall dadurch ihr Herz nicht und das ist ja wichtig. Aber den Thron besteigt hier auf jeden Fall ganz klar Vincent Price, der hier, ja, es ist noch nicht der Anfang, also der Anfang seiner Karriere war bereits 1938, aber hier hat Price auf jeden Fall nochmal richtig eins draufgelegt. Das ist schon sehr, 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 sehr gut, wie er hier unseren Nicholas darstellt. Was man auf jeden Fall direkt sagen muss, ist dieser, ja, leichte Humor, der bei Price immer mitschwingt, dieses sarkastische, gewitzte, das, was man an Price so liebt, das ist hier halt noch sehr verdeckt. Wir hatten ja hier einst oder vor noch nicht so langer Zeit die Verfluchten besprochen von Roger Corman und da haben wir auch einen Vincent Price, der sehr, sehr ernst ist und keinen Humor zulässt und das ist hier auch so ein Vincent Price. Also da sieht man doch deutlich, dass der Mann halt auch wirklich eine sehr, sehr harte Aura haben kann. Fernab von schwarzem Humor. Und er ist diesen Themen ja auch immer treu geblieben. Also Wahnsinn, Sucht, Habgier, Verzweiflung, das sind einfach Themen, die mir sehr gut stehen. Und hier ist er halt auch geprägt von Macht, Reichtum, Egoismus, aber auch Schmerz und Drogensucht. Also seine Aura ist absolut überwältigend und er gehört einfach in dieses Haus rein. Und so verdichtet sich das Ganze immer mehr, weil er auch irgendwie ja immer kaputter wird und natürlich auch seine Umgebung unter ihm leidet. Und so spitzt sich das Ganze immer mehr zu, hier in Weißer Oleander. Ein düsteres Mystery-Melodram mit Gothic-Horror-Element. Ja, visuell und darstellerisch auf höchstem Niveau. Ja, das war's hier für heute. Was es nächste Woche gibt, entscheide ich in wenigen Tagen spontan. Bis dann. Tschüss.